Hallo, schön, dass ihr wieder den Maikäfer-Podcast eingeschaltet habt. In der heutigen Folge sprechen wir mit AktivistInnen des Klimakollektiv Oldenburg über das Thema Atommüll. Nachdem vor einigen Wochen die Entscheidung, den Standort Gorleben aus der Auswahl für ein Endlager herauszustreichen, bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, ist für Anfang November jetzt ein Castor-Transport wahrscheinlich sogar über Oldenburg geplant. Mehr spannende Hintergrundinformationen dazu hört ihr in den nächsten 15 Minuten.
Maikäfer, ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft.
Ab sofort findet ihr uns auch bei Spotify. Sucht einfach nach Maikäfercast.
Hallo, ich bin vom Maikäfercast. Und wer seid ihr denn?
Ich bin Maja.
Ich bin Hans.
Wir sind vom Klimakollektiv Oldenburg und wir arbeiten zum Thema Klimagerechtigkeit.
Und warum seid ihr heute hier? Über was wollt ihr heute mit uns sprechen?
Wir möchten heute über den Castor sprechen. Im Zeitraum vom 31.10. bis 5.11. soll nämlich ein Castor-Transport aus der Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield in Großbritannien ins Zwischenlager im AKW Biblis in Hessen fahren. Er kommt mit dem Schiff in Nordenham an und fährt dann entweder über Oldenburg oder Bremen mit dem Zug weiter nach Biblis. Das heißt, der Transport kommt hier bei uns an der Haustür vorbei. Deshalb wollen wir heute mal darüber sprechen.
Ja, wir müssen aber einen kleinen Hinweis am Anfang machen. Wir haben den Podcast ungefähr eine Woche aufgezeichnet, bevor er veröffentlicht worden ist. Innenminister Pistorius und die Polizeigewerkschaften haben Horst Seehofer gebeten, den Transport zu verschieben. Sollte Seehofer dieser Bitte stattgegeben haben, betrachte diesen Podcast also als Hinweis für das, was im Frühling kommen wird und nicht das, was jetzt in den nächsten Tagen kommt.
Cool, danke für den Hinweis. Und worum genau geht es eigentlich bei den Castor-Transporten?
Ja, um mal länger auszuholen, wenn man ein Atomkraftwerk betreibt, braucht man dafür Kernbrennstoff. Das ist in der Regel Uran und Plutonium. Und nachdem ein Atomkraftwerk das ganze Uran und Plutonium verbraucht hat, bleibt eine Menge radioaktiver Abfall übrig. Den muss man irgendwie entsorgen. Im konkreten Fall hat man viel Müll in Wiederaufbereitungsanlagen geschickt, nach La Hague in Frankreich und nach Sellafield in Großbritannien. In diesen Anlagen sollte ein wesentlicher Teil von dem Müll so aufbereitet werden, dass man ihn nochmal verwenden kann. Jetzt geht es um den Müll, der übrig bleibt, der nicht wiederverwendbar ist. Der wird jetzt wieder nach Deutschland transportiert. Es wird aber nicht in irgendeine Art von Lager gebracht, wo man das länger hinbringen könnte, sondern in ein Zwischenlager. Das sind sowohl noch laufende als auch stillgelegte Atomkraftwerke. Und wie lange er da bleiben soll, ist momentan ziemlich unklar.
Es gab ja schon mal zwischen 1995 und 2011 ziemlich berühmte Proteste gegen die Castoren. Könnt ihr vielleicht darüber noch ein bisschen was erzählen?
Ja, genau. Diese Proteste fanden hauptsächlich rund um Gorleben statt. Das ist ein Ort im Wendland, wo ein Atommüllzwischenlager steht. Und da gab es zwischen 1995 und 2011 13 Castor-Transporte, die auch von diesen Wiederaufbereitungsanlagen nach Gorleben gekommen sind. Dort waren immer sehr starke Proteste dagegen. Davon habt ihr bestimmt schon gehört. Da gab es sehr diverse Aktionsformen wie Sabotage, Betonblockaden, Demos, Straßen- und Schienenblockaden, Kletteraktionen, Schottern, also das so Entfernen von diesen Steinen, von diesem Schotter aus dem Schienenbett, sodass der Castor dann nicht mehr langfahren konnte. Diese Proteste waren sehr breit aufgestellt, also es war so vom radikalen bis ins bürgerliche Spektrum alles vorhanden. Vor Ort gab es sehr große Unterstützung und es entstand in der Zeit eine sehr große Anti-Atom-Bewegung in Deutschland. Das Politikum an der Sache sozusagen war auch noch, dass der Salzstock in Gorleben lange auch als Endlager gehandelt wurde, ist dafür aber absolut ungeeignet und das ist auch, war immer ein großer Teil, eine große Botschaft der Proteste. Und auch deswegen fahren halt die jetzigen Transporte nicht mehr nach Gorleben. Also die jetzigen Transporte sind sozusagen eine Fortsetzung dieser Transporte, die es nach Gorleben gab, nur eben in andere Zwischenlager jetzt.
Und was genau ist ein Endlager?
Ja, die Frage ist, glaube ich, eher, was soll ein Endlager sein? Das ist ein Begriff, der doch ziemlich problematisch ist und den wir eigentlich nicht mögen. Der Begriff des Endlagers suggeriert so ein bisschen, dass man mit Atommüll auf irgendeine Art und Weise umgehen kann, die das Problem endgültig löst. Das verkennt aber so ein bisschen, es geht hier um Zeiträume, in denen es gar nicht möglich ist, irgendwie endgültig zu denken. Plutonium-239 hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Bei Uran-235 sind es sogar über 700 Millionen Jahren. Man muss sich mal vorstellen, vor 24.000 Jahren war die letzte Eiszeit. Da konnte man noch zu Fuß nach Großbritannien laufen. Und vor 700 Millionen Jahren war unser Planet vor allem von Einzellern bewohnt. Also wo es noch an Lebewesen, wie wir sie sehen, noch gar nicht zu denken war. Und in diesem Zeitraum soll man jetzt planen. Und vor allem, das ist die Halbwertszeit. Das heißt, in 700 Millionen Jahren ist dieser Müll nur noch halb so gefährlich, aber immer noch tödlich. Es geht um Zeiträume, die kann man einfach nicht planen. Man sieht gerade wieder die Asse, die auch lange als Endlager gehandelt worden ist. Da hat man nach 40 Jahren erkannt, dass sie doch kein Endlager ist. Und jetzt reden wir von 700 Millionen Jahren. Es ist auch, glaube ich, so ein Problem in Politik, dass Entscheidungsträger einen denken, dass man jedes Problem irgendwie technisch lösen können muss. Es geht hier aber um Zeiträume, die jedes menschliche Vorstellungsvermögen überschreiten.
Aber was für eine Relevanz haben Castoren im Jahre 2020? Der Ausstieg aus der Atomenergie wurde ja schon vor 9 Jahren beschlossen. Warum weiter protestieren?
Das ist eine sehr gute Frage, denn dieser sogenannte Atomausstieg, da wo es ja auch schon Ausstiege von gab, ist auf verschiedenen Ebenen noch problematisch. Und zwar laufen im Moment 6 AKW noch. Damit ist Deutschland immer noch drittgrößter Atomstromproduzent in Europa. Und in den nächsten 3 Jahren sollen alle AKW abgeschaltet werden. Aber wir zweifeln daran, ob das wirklich passiert. Außerdem werden in Deutschland noch mehrere Forschungsreaktoren, eine Brennelementefabrik und eine Urananreicherungsanlage betrieben. Die beiden letzteren sollen einfach unbefristet weiterlaufen, also die sind schon mal gar nicht betroffen vom sogenannten Atomausstieg. Und wir haben ja auch immer noch das Problem mit dem Atommüll. Der wird noch tausende Jahre weiterstrahlen und steigt auch nicht einfach aus. Außerdem gibt es gerade das Problem, dass die Energiewende nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit vorangetrieben wird. Der Ausbau der Erneuerbaren wird teilweise behindert, Förderungen werden gestrichen, der Netzausbau wird von der Politik blockiert. Das heißt, jetzt entstehen eventuell Sachzwänge, sodass man gar nicht anders kann, als die Laufzeiten von AKW zu verlängern. Diese Sachzwänge sind aber selbst verschuldet von der Politik und Konzernen, weil die eigenhändig geschaffen worden sind.
Ja, was so ein bisschen das Problem ist, man sagt jetzt, wir sind das einzige Land, das aus Kohlekraft und aus Kernkraft gleichzeitig aussteigt. Deshalb ist das für uns so schwierig, deshalb müssen wir eventuell Laufzeiten verlängern. Aber das ignoriert so ein bisschen die Tatsache, dass man eigentlich seit den 90er Jahren schon weiß, dass der Kohleausstieg irgendwann bald kommen muss und man das entsprechend auch damals hätte schon reagieren müssen, dass man auch das hätte wissen müssen, als man 2011 reagiert hat mit dem Ausstieg aus der Kernkraft. Und jetzt zu sagen, ach, das haben wir gar nicht gewusst, dass wir jetzt aus der Kohle aussteigen müssen, das ist halt kein Argument.
Also ich sehe die Relevanz von dem Thema, aber ihr seid ja eine Gruppe, die den Schwerpunkt auf Klimagerechtigkeit legt. Hat das auch was mit den Castortransporten zu tun?
Ja, durchaus. Man versucht gerade so ein bisschen die Themen gegeneinander auszuspielen. So im Windschatten der Klimakatastrophe versuchen BefürworterInnen der mörderischen Atomenergie nun wieder die Atomenergie salonfähig zu machen. So wurde zum Beispiel auf dem großen EU-Gipfel im Dezember letzten Jahres ausdrücklich beschlossen, dass die Atomenergie ein Beitrag zur Klimaneutralität sein soll. Das sieht man ja auch in Ländern wie Frankreich, wo die Atomenergie immer noch der maßgebliche Stromproduzent ist und das auch bleiben soll.
Außerdem versuchen wir als Klimagerechtigkeitsbewegung ja auch immer so mit der Perspektive auf globale Gerechtigkeit aufzuzeigen, dass halt hier Profite gemacht werden, hier im globalen Norden auf Kosten von Menschen und Umwelt im globalen Süden. Und diese neokolonialen Strukturen, kann man sagen, sind auch beim Thema Atomenergie sehr präsent. Und daher gibt es auch diesen Zusammenhang, den wir darstellen wollen.
Und was hat der Uranabbau für Folgen in den Abbauländern?
Ja, also das Uran für den Betrieb von Atomanlagen stammt weitgehend aus Ländern, die gar keine AKW besitzen, zum Beispiel Namibia, Kasachstan, Australien und Niger. Kurz mal so zum Technischen, also für den Betrieb eines AKW mit einer Leistung von 1000 Megawatt jährlich werden 30 Tonnen angereichertes Uran benötigt. Das ist ja eine vergleichsweise geringe Menge, aber demgegenüber stehen 100.000 Tonnen feste und 200.000 Tonnen flüssige Abfälle, die bei der Gewinnung des Urans vor Ort anfallen. Dazu werden große Wassermengen benötigt. Das stellt gerade in wüstenartigen Abbaugebieten wie Niger, Namibia oder Australien ein großes ökologisches Problem dar. Und rund 85% der ursprünglichen Radioaktivität verbleibt aber in Schlemmen und Absetzbecken. Und da gibt es einfach kein Konzept zur schadfreien Versiegelung.
Um das nochmal in eine Perspektive zu setzen, wie man da irgendwie rauskommen will, was hier ja niemand mehr weiß, es hat früher auch in der DDR Uranabbau gegeben und die vorläufige Sanierung von diesem Uranabbau hat bis heute bereits 7 Milliarden Euro gekostet und in der DDR ist nicht ansatzweise so viel Uran abgebaut worden, wie heute jetzt in diesen Ländern des globalen Südens abgebaut wird. Das ist ein Aufwand, der in Niger oder in Namibia schlichtweg finanziell schon nicht zu stemmen wäre. Und das sind Kosten, die sich im Uranpreis niemals angemessen widergespiegelt haben, niemals widerspiegeln werden und die den Gesellschaften von den Ländern aufgebürdet werden, während die Konzerne die Profite davon tragen.
Das klingt nach ziemlich fatalen Auswirkungen auf die Abbaugebiete. Kommen wir zurück zu den anstehenden Castortransport und den Kritikpunkten, die ihr dazu habt. Ja, könnt ihr dazu uns vielleicht noch was erzählen?
Ja klar, also das erste Problem ist, dass es ein völlig sinnloses Rumschieben von Atommüll ist. Man weiß gar nicht, was man damit machen will, langfristig, wo man ihn hinschicken will. Es ist ganz klar, dass er jetzt erstmal nach Biblis kommt und dort nicht bleiben wird. Was danach passiert ist, passieren wird, das weiß niemand. Der zweite Punkt ist der, dass es hier um massive Kosten geht, die für Polizeieinsätze und alles andere entstehen, die natürlich von der Gesellschaft getragen werden, während die Energiekonzerne die Profite eingestrichen haben und dafür überhaupt keine Kosten mehr tragen. In Biblis selbst ist das ein bisschen schwierig, dass die Unterbringung relativ unsicher ist, weil wenn dort Behälter kaputt gehen, können die nicht vor Ort repariert werden. Die Transporte stellen ein immenses Gesundheitsrisiko dar für alle Beteiligten. Es ist völlig unklar, was passiert, wenn was schief geht. Deshalb geht es auch für uns darum, dass man das so selten rumschiebt wie möglich und jetzt nicht hierher schiebt und wo man weiß, dass man es danach wieder woanders hinschieben muss. Und zuletzt ist das während der Pandemie völliger Wahnsinn, dass man einen Großansatz mit vielleicht 20.000 PolizistInnen schiebt und entsprechend zu erwartenden Gegendemonstrationen in Zeiten von Corona ist das auch ein Stichweg Infektionsrisiko.
Wird das der letzte Transport sein?
Nein, in den nächsten 4 Jahren sind noch 3 weitere Transporte in unterschiedliche Zwischenlager in Deutschland geplant, davon 2 weitere aus Sellafield und einer aus La Hague. Also stay tuned, es wird auch weitere Proteste geben.
Und wie geht es jetzt dieses Wochenende und die nächsten Tage weiter?
Ja, es ist ein bisschen schade. Wir können euch natürlich momentan nichts sagen. Die Polizei hält aus taktischen Gründen natürlich alle Informationen darüber, wann es losgeht, wo es lang geht, zurück. Wir können sagen, haltet euch bereit. Schaut auf Twitter, also zum Beispiel bei uns, @oklimakollektiv wird es alle Infos geben. Es wird Demos geben in Oldenburg. Informationen wird es auf Twitter geben, auf anderen Kanälen. Wahrscheinlich wird es sich so um den 2.11. herum ereignen. Also wir bitten euch wirklich aufzuschauen, aufzupassen in den sozialen Medien, was passiert. Wir bekommen die Infos sehr kurzfristig und freuen uns, wenn ganz viele Leute von euch dabei sind.
Cool. Danke, dass ihr hier wart. Es war sehr interessant, sich mit euch zu unterhalten und auszutauschen. Und an die ZuhörerInnen, haltet euch auf den Laufenden und kommt vorbei. Wir hören uns dann wohl nächsten Monat wieder. Ciao.
Danke an dich und ans Maikäfercast.
Vielen Dank.
Hey, falls ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, eine Folge mit uns zu gestalten, schreibt uns gerne eine E-Mail an maikäfercast@riseup.net. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch in unserem Newsletter eintragen oder unseren RSS-Feed in eure Podcast-App herunterladen. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter maikäfercast.noblogs.org.
In der nächsten Folge sprechen wir mit Oldenburger Fußballfans über ihr Fanprojekt im Bahnhofsviertel, das sie zum Ende des Monats verlassen müssen.
Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.